Feinkost, der Detektor FM Podcast zum Thema Essen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feinkost, dem Podcast rund ums Thema Essen hier bei Detektor FM. Und keine Angst, wir bieten euch keine Kochrezepte runter, sondern wir nehmen euch wieder mit in die Welt der Gastro, besuchen junge Sterneköche, wir sprechen über gute und schlechte Essenstrends und versuchen immer wieder auch größere Zusammenhänge im Bereich Essen und Ernährung aufzuzeigen.
Ja, und wir, das sind Theresa Bäuerlein
und Rob Schimoniak.
Und bevor wir direkt in die neue Folge heute einsteigen, einen großen Dank für eure Treue und eure Geduld. Die letzte Folge ist schon viel zu lange her und trotzdem folgt ihr uns über Apple Podcasts, Deezer, Spotify und natürlich Detektor FM. Und dafür wollen wir Danke sagen.
Ab jetzt natürlich wieder einmal im Monat, darauf könnt ihr euch freuen. Und zur Überbrückung gibt es natürlich auch viele spannende ältere Episoden, zum Beispiel zum Gastrosexismus oder in der wir David Meyer trafen, den vegetarischen Metzger, über eine potenzielle fleischlose Zukunft.
Heute geht es nicht um vegetarische Ernährung, aber wir werden trotzdem nichts mit Wurst, Fleisch und Fisch zu tun haben, denn wir sind heute in einer Konditorei zu Gast, mitten auf der Sonnenallee in Berlin. Die wird ja auch gerne als arabische Straße bezeichnet, weil sich hier viele libanesische und syrische Familien niedergelassen haben.
Eine davon ist die Familie Al-Saka, die mit dem Damaskus nicht nur die erste syrische Konditorei Berlins eröffnet haben, sondern auch, so sagen viele Kunden, eine der beliebtesten. Und das liegt wohl auch daran, dass man hier sofort sehr freundlich empfangen wird, wie zum Beispiel heute von Suleiman. Grüß dich.
Ja, hallo.
Es ist, ich finde, irgendwie schade, Theresa, dass man auch den Geruch nicht übertragen kann, jetzt so auf die Audiospur.
Auf jeden Fall.
Weil du kommst hier rein und sofort, also mein erstes, ich habe es dann auch gleich gesagt, oh, riecht es gut. Es riecht wirklich so gut. Es riecht auch so außergewöhnlich gut. Hier liegt so ein zuckriger, süßer Geruch von Rosen, von Nüssen in der Luft. Und Suleiman, sind das so, also Rosen und Nüsse, sind das so die Hauptzutaten für euer Gebäck?
Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel Rosenwasser ist unsere Hauptzutaten hier. Und auch so der Laden riecht also nach Rosenwasser. Und dann gibt es auch viele andere Sorten, zum Beispiel Pistazien, Walnüsse, Cashew, auch Sahne. Und auch für uns Hauptsache ist das Buttergeh, weil das gibt das Geschmack auch für die unsere Sorte und unsere Süßigkeiten.
Und Theresa, ich habe von dir gehört, du hast mal gehört, Mozzarella ist auch drin im Gebäck?
Ja, als ich einmal hier hingekommen bin, hat man mir was ganz Interessantes zu probieren gegeben. Und die haben mir gesagt, deine Kollegen, dass da Mozzarella drin war.
Ja, das heißt so Halawet al-Jibn. Das ist so eine Art von Süßigkeiten. Ist Grieß mit Süßeskäse, das ist Mozzarella und auch Rosenwasser und dann gefüllt mit Sahne. Und es gibt auch so andere Sorte, zum Beispiel auch mit Käse, zum Beispiel Nabulsia. Das ist so Kunafa-Teig, so Engelshaar-Teig. Und die sind so zerkleinert und fein gemacht, so mit Buttergehe auch und Zucker. Und dann darunter kommt das Käse, das heißt Sakawi-Käse. Das ist so spezielle Käse so aus Syrien und der Türkei.
Wo bekommt ihr den Käse her?
Also aus der Türkei.
Aus der Türkei?
Ja.
Okay, ja. Also es ist wirklich interessant, Süßkäse, oder? Ich meine, das kenne ich auch nicht. Das ist nichts, was in der normalen Konditorei vorkommt. Also in der normalen, in der deutschen Konditorei.
Ja, da sind wir ja, das kennt man ja auch sozusagen mit einer, also hier bei uns, in unserer Kultur kennen wir das mit der Bäckerei hierzulande, ja, also als den Ort, an dem man sich so für Frühstück eindeckt. Aber Brot oder Schrippen, wie hier in Berlin sagen, oder Brötchen gibt es für euch gar keine. Stattdessen aber?
Nein, als Konditorei, wir machen auch, also wir bieten auch nicht etwas so Brot und sowas. Das macht das Bäckerei, ja. Okay? Bei uns zum Frühstück gibt es ein paar Sorten zum Frühstück. Zum Beispiel das hier heißt, so ein Sort, ist so Dreieck, heißt Fatayer.
Ah ja, das sieht auch ein bisschen mehr aus wie ein Croissant,
ja,
oder sowas.
Oder ein Brötchen. Wie so ein Laugenbrötchen sieht es auch aus. Neuerdings siehst du ja auch so Laugendreiecke, die sind dann wie so eine Mixtur aus aber Croissant. Das oder ist was anderes?
Da ist eine Füllung drin aber,
ja,
oder?
Auf jeden Fall. Also es gibt ein Sort mit Sahne und ein Sort mit Walnuss. Und muss man das ein bisschen so aufwärmen. Und dann gibt es auch so wie ein Creme drin, wie süßes Creme. Dann schmilzt das ein und dann, wenn man das isst, dann schmeckt das. Und zum Frühstück auch, also nicht in Syrien, sonst zum Beispiel in Libanon oder in Palästina oder Jordanien, die essen das Nabulsia, die machen das im Brot drin und dann heiß in Mikrowelle und dann essen die das.
Lustig in der Mikrowelle. Also das ist auch, wir werden gleich natürlich näher darauf eingehen, was ihr auch im Detail auch anbietet und wie das auch schmeckt. Können wir auch ein bisschen was probieren? Jedenfalls, also ich meine, wir sind ja auch, und das ist das Schöne auch am Podcasting, finde ich, wir sind hier mittendrin im Laden. Also wir sitzen jetzt direkt sozusagen an der Eingangstür, hinter uns die Kunden und eure Leute, die Sachen verkauft hier in der Bäckerei Damaskus. Also wie gesagt, wir sind mittendrin und ich gucke mich gerade so um, wie es hier aussieht. Also es ist so eine Mixtur aus Gold, aus braunen Kacheln, überall natürlich wunderbar ausgelegt, alle eure Spezialitäten. Zum Beispiel das hinter mir, was ich hier sehe, Mabrume Bilkashta, habe ich es richtig gesprochen?
Genau, war ganz richtig. Das ist so auch Engelshaarteig. Dann gerollt mit Sahne und Pistazien.
Ja.
Ja, und dann wird das so zusammengebackt. Und es gibt andere Sorte, ist auch ähnlich wie Al-Mabrume mit Bilkashta, aber Mabrume Bilfistok. Das ist also mit Pistazien, das ist ganz hinten, wenn du das sehen kannst.
Ja.
Also, das so ein Rollo ist voll mit Pistazien.
Ja, lecker. Ich bin ja ein großer Fan von Pistazien. Ich sehe auch gerade, wie es hier eingepackt wird. Man hört ja auch die Papierrascheln hier.
Mm. Eure Familie kommt ja aus Syrien und ihr hattet da schon eine Konditorei bis 2011 und zwar in Homs. Und dann war es für euch zu gefährlich und ihr seid geflohen, oder?
Ja, also bis 2011 war das so, unsere Konditorei offen. 11.11.2011 ist geschlossen geworden wegen des Krieges. Und wir sind dann in 2012 geflogen nach Ägypten. In Ägypten, wir sind da so für 2 Jahre geblieben und dann nach Deutschland gekommen, Ende 2014.
Also ja, erst seit 2014 seid ihr hier, okay.
Ja, genau.
Weil das Geschäft hier blüht ja ziemlich.
Ja, also der Geschäft ist seit 2016. Ja, und in Syrien, wir hatten echt so eine große Konditorei. Und wir hatten auch so eine Filiale in Damaskus, also vor 2 oder 3 Jahren. Und dann war auch so zu, also nicht so lange. Ja, und aber alles jetzt weg eigentlich.
Hast du selber auch gelernt schon in Syrien, dieses Handwerk, Konditorei?
In Syrien habe ich das nicht gelernt, ich war sehr klein. Ich war noch jung und dann in Ägypten. Ich habe so ein erstes Jahr war nur in der Schule. Nächstes Jahr habe ich nur gearbeitet und in dem zweiten Jahr habe ich richtig so in dem Beruf richtig dran. Ich war dann richtig dran und dann habe ich viel auch so gelernt. Und wir haben auch in Ägypten eine Fabrik geöffnet mit meinem Vater und meinem Onkel und hat so ein halbes Jahr gut gelaufen und nach dem Botsch in Ägypten, da gab es so Schwierigkeiten. Wir haben das auch so zugemacht und dann Visum nach Deutschland beantragt.
Wie schwer war es denn hier jetzt für euch, als ihr dann hier in Deutschland zum Beispiel angekommen seid, hier ein eigenes Geschäft zu eröffnen? Also ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn man so sein eigenes Business startet, das ist in Deutschland ja überhaupt nicht leicht. Im Gegenteil, wie war das für euch auch mal mit dem Kulturschock?
Naja, so selbstständig zu machen ist sehr schwierig wegen Bürokratie. Das am Anfang, so wenn man so Erlaubnis braucht so für ein Geschäft oder wegen Sicherheitserlaubnis und so alles beim Ämter ist richtig sehr, sehr schwierig. Aber man kriegt Hilfe. Also man kriegt so, also die deutsche, zum Beispiel die deutsche Regierung oder es gibt bei Ämtern, zum Beispiel AWO oder Jobcenter oder sowas, die richten sie zum das Weg. Also was sollst du dann machen, was brauchst du und so und so. Wir haben so ein paar bisschen Hilfe gekriegt, so von ein paar Leuten. Wir kennen die so seit lange, als wir in Syrien waren. Und die sind hier seit 20 Jahren. Die wohnen hier in Deutschland, also die kennen sich so aus. Und für das Geld zum Beispiel, wir haben einen Partner gesucht. Er ist auch aus der Familie, aber er wohnt in Ägypten auch seit so langer Zeit. Und er hat uns mit dem Geld unterstützt, ausgeholfen, unterstützt und dann, wir haben mit unserer Erfahrung das Laden aufgemacht. So.
Ist der Laden hier so ähnlich wie der, den ihr in Damaskus hattet?
Also hier jetzt, der ist nicht so ähnlich, weil es hier ist, also ähnlich vom Sorten, aber nicht ähnlich so vom Große. Also hier ist so richtig kleiner Geschäft und wir haben zum Beispiel hier jetzt, glaube ich, so 25 Sorte. In Syrien, wir hatten über 100 Sorte. War ungefähr 250 Quadratmeter. War riesengroß, so mit Sitzplatz und alles. Aber jetzt zum Beispiel, wir haben zwei Filialen. Einmal Leopoldplatz und dann auch in Müller, in Dolmstraße. Die sind relativ größer und da kann man sitzen und also Kaffee und Tee trinken. Ist ähnlich wie in Syrien.
Genau, weil wir sitzen ja hier wie in also ziemlich gemütlichen Späti, wenn man so will. Das ist nicht viel größer, die Filiale hier auf der Sonnenallee in Neukölln.
Naja, es ist so kleines, weil eigentlich wir haben so in der Straße gefragt auch und so überall hier in Berlin. Wir möchten so ein Filiale aufmachen, so für Süßigkeiten, ein Geschäft für Süßigkeiten aufmachen. Wie ist das so für die Deutsche? Also wird das richtig gut laufen oder nicht? Also wir haben so negative Nachrichten nur bekommen. Ja. Also Deutsche essen nicht so viel Süßigkeiten. Deutsche, also die bezahlen auch nicht so viel für hochwertige Qualität. Zum Beispiel ein Kilo bei uns kostet so 25 Euro. Bei dem anderen kostet 12 Euro oder 10 Euro ein Kilo. Ist relativ großer Unterschied. Und deswegen haben wir gesagt, okay, am Anfang machen wir erstmal so ein kleines Filiale, ein kleines Geschäft so am Anfang und schauen wir mal, wie ist das so, vielleicht klappt das und läuft dann besser und dann können wir andere Filialen auch aufmachen, wenn nicht, dann haben wir so Pech gehabt, aber wir waren richtig so überrascht, hat das so vom ersten Monat, so vom ersten Monat richtig gut gelaufen und die Deutschen, die haben unsere Sorten richtig so geliebt, weil es ist nicht so süß wie dem anderen zum Beispiel. Also schmeckt auch besser und also nach Nüssen mehr als zum Beispiel nur Zucker. Ja. Also wenn man zu viel isst, dann also das Mund wird nicht so richtig süß sein. So.
Das ist mir auch aufgefallen, als ich das erste Mal hier hingekommen bin. Ich war auch mal in Syrien, das ist schon sehr lange her. Das war 2000, also das ist 18 Jahre her. Und ich habe da auch solche Süßigkeiten gegessen. Und ich kannte das schon, aber das waren die besten, die ich jemals hatte. Und ich habe mich gefragt, ob das was Syrisches ist, dass die weniger süß sind. Weil woanders, die schwimmen ja richtig in Sirup, ne? Die kleben total teilweise.
Bei uns in Syrien, also wir mögen nicht so was Süßes. Also bei uns, die Sorte sind richtig so trocken. Und weiß ich nicht, aber meine Erfahrung so im Beruf, wenn man gewinnen will, dann macht viel Zucker drin. Wegen das Gewicht. Bei uns nicht.
Zuckersirup auch, ne? Also ich habe mal gehört, und jetzt kann ich dich endlich mal fragen, ob das stimmt, dass manche über dieses Gebäck immer wieder Sirup schütten, damit es schwerer wird und damit es süßer oder länger hält.
Also nach das Gebäck, also ist dann eingebackt und alles, dann kommt das Sirup darauf, also wir machen das auch, Sirup darauf, aber kommt drauf an, wie viel, okay? Wenn man zu viel macht, naja, deswegen das Gewicht. Also jeder Sort braucht einen Wert von Zuckersirup.
Ah ja. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass euer Geschäft auch bei den Deutschen gut angekommen ist, kann ich mir vorstellen. Also du hast ja gesagt, ihr habt jetzt drei Filialen, eine hier in Neukölln, eine im Wedding und eine in Mitte.
Ja, eigentlich hat richtig sehr gut geklappt bei den Deutschen. Die haben unsere so Halaut al-Jibben, das ist die Käserolle, so, die haben das richtig so gemügt. Und nicht nur in Deutschland, eigentlich wir liefern jetzt überall in Europa, also Frankreich, Spanien und Holland, Polen. Also wir haben echt so viele Bestellungen jetzt. Also warum? Kann ich nur sagen, wegen unserer Qualität, ist richtig so hochwertige Qualität und eigentlich wir haben so Glück gehabt, weil wir sind jetzt vielleicht auf einer Straße, der nicht so viel Deutsche sind, aber Also es gab so Al Jazeera bei uns, die haben auch so einen Film gedreht und ab dem Reportage, die Deutschen haben uns richtig so gut gelernt und die haben gesagt, ich muss das unbedingt probieren.
Ja, spannend, oder? Also ich meine, wenn ich mal ganz kurz zusammenfassen darf, ihr kommt aus einem Kriegsgebiet, musstet euch durch die deutschen Behörden kämpfen, arbeitet aber trotzdem mit Herzblut an eurer Sache. Ich meine, es sieht ja auch fantastisch aus einfach hier bei euch. Also es sieht auch schon so aus, dass es wirklich lecker ist und auch hochwertig. Und wie du ja auch meintest, Suleiman, also wenn man jetzt mal ehrlich ist, beziehungsweise das ansieht, was so auch hier in Deutschland in den im konventionellen Supermarkt zu bekommen ist, ist es alles voll mit Zucker. Ja, es ist alles irgendwie voll. Und inwieweit, Suleiman, glaubst du, denn unterscheidet sich denn unabhängig jetzt vom Zuckergehalt und von diesem vermeintlich ungesunden, die deutsche Küche, die deutsche Esskultur, was hast du so beobachtet, im Vergleich zu der syrischen?
Deutsche, die arbeiten auch zum Beispiel mit Käse, auch so Käsekuchen und sowas. Also ich liebe das. Ich liebe die Kuchen also vom Deutschen. Aber unterscheidet sich mit Nüssen, glaube ich. Also wir arbeiten viel mit Nüssen. Also deutsche Küche arbeitet, zum Beispiel Konditorei, meinte ich. Ja. So, die arbeiten mehr, keine Ahnung, Mango oder so mit Gemüse und sowas.
Teilweise auch mit Zuckerersatzstoffen natürlich. Wie findest du denn generell die deutsche Küche?
Essen?
Ja.
Ach, eigentlich, ich habe das nicht so richtig gut probiert. Eigentlich so meine Erfahrung. Ich war nie in so ein deutsches Restaurant, richtig so deutsches Restaurant, aber ich habe so nur Burger probiert und hat mir echt so gut geschmeckt. Ja.
Und Käsekuchen hast du ja gesagt.
Und Käsekuchen auf jeden Fall, ja.
Das ist, glaube ich, auch das einzige deutsche Gebäck, wo Käse drin ist, ne?
Also ja, ist da auch wirklich denn Käse drin? Ich meine, bei Quark. Käse weißt du ja auch nicht. Ja. Ist das wirklich jetzt Käse oder irgendwie?
Ja, stimmt, es ist Quark.
Aber es ist Quark. Gut, aber ich meine, wenn es dann Käse wäre, da bist du ja auch die Expertin, Theresa. Also jetzt nicht in Sachen Käse, aber du weißt besser Bescheid in Nahrungsmitteln, Technik sozusagen. Ich meine, Käse ist ja jetzt offenbar auch nicht immer Käse, ne?
Ich weiß nicht genau, was du meinst.
Es gibt doch diesen Fake-Käse.
Ach so, du meinst jetzt, weißt du? Ja, so Ersatzkäse und so weiter. Ja, ist ganz fürchterliches Zeug. Das ist dann halt billiger als echter Käse.
Das ist unfassbar.
Analogkäse.
Ne? Analogkäse, ja, dieses genau. Wort habe ich gewartet.
Ja, nee, also es ist wirklich, bei euren Sachen hier wüsste ich auch nicht, wie ich sie zu Hause machen soll. Das finde ich auch sehr interessant. Habt ihr denn an Weihnachten, es ist ja jetzt Weihnachtszeit, merkt ihr, dass es mehr Leute kommen und Gebäck kaufen oder macht das bei euch keinen Unterschied?
Doch, eigentlich macht es so großen Unterschied, weil wir haben so Saison hier im Jahr. Zum Beispiel Weihnachten bei uns wird auch so im Süden auch gefeiert und hier auch. Und dann kommt also viele Leute zum Kaufen. Also wir haben so Geschenkpackung auch. Kann man das auch so schenken im Weihnachten. Mhm. Und dann unsere zweite Saison ist also Ramadan bei uns. Als Muslime und gibt es auch das Fest, zum Beispiel Zuckerfest oder Opferfest, die sind auch so, wird relativ viel auch ausverkauft.
Ihr seid ja jetzt hier, also wir sind hier in der Neuköllner Filiale von euch, hier auf der Sonnenallee. Die wird ja auch gerne als arabische Straße bezeichnet, durch die vielen orientalischen Restaurants, Cafés, Shisha-Bars. Ein Barbershop nach dem anderen, also das ist natürlich das zu tun, aber trotzdem, also ich meine, die ganze Kultur hier auf der Straße ist ja schon ziemlich einzigartig. Inwieweit glaubst du, dass diese Kultur auch sich niederschlägt auf die gesamte Esskultur?
Also hier in der Straße, also sind jetzt nur Araber oder Türken, ja, aber ich fühle mich hier ein bisschen auch manchmal so unbequem, weil, keine Ahnung, also es gibt so ein paar Probleme auf der Straße, mehr als zum Beispiel andere Gebiete in Berlin. Und ich wohne auch nicht in Berlin, meine Familie wohnt nicht in Berlin, wir wohnen im Falkensee, also außerhalb Berlin. Und wir würden auch ungern in Berlin wohnen, weil da ist ruhiger und so und besser auch für uns, für meine Geschwister und besser Deutsch zu lernen und auch für Schulen und sowas. Aber ich finde es auch nicht so schade, wenn es so eine Straße gibt in Berlin, weil Berlin braucht das. Weil es ist jetzt richtig so als Standort für das Besucher außerhalb Berlin, zum Beispiel jetzt aus anderen Bundesländern hier, kommt arabische Leute nur um der, wegen der Straße hier, um das zu schauen und zu gucken und auch also das Mittel zu kaufen zum Beispiel. Und auch außerhalb Deutschland kommen auch ein paar andere Leute, die wollen der Straße auch so richtig sehen, wie eine arabische Straße in Europa ist. So.
Und was glaubst du, inwieweit, wenn du jetzt so eine Straße nimmst wie Sonnenallee, wie verändert sich das Essen hier mit deutscher Küche, wenn ihr dazukommt? Was glaubst du, wo kann es hingehen, beziehungsweise was wird dadurch anders werden?
Eigentlich, das Kultur bleibt. Egal, ob das deutsche Kultur oder arabische Kultur, okay? Weil jeder hat seins und wenn das Unterschied gibt, dann das Leben bleibt auch gelaufen. Ja. Also unsere Kultur wird das deutsche Kultur gar nicht löschen und das deutsche Kultur kann auch unsere Kultur gar nicht löschen, okay? Ja. Weil jeder hat seine Kultur und muss darauf so bleiben. Wenn man andere Kultur probiert und so schaut, dann hat man so Abwechslung, aber das schadet, also gar keine Kultur schadet das andere.
Ich merke manchmal, dass wenn ich in einem anderen Land bin und da das Essen probiere, dass es viel leckerer da ist, als wenn ich das in Deutschland probiere, obwohl es zum Beispiel auch Italiener oder Syrer sind oder was weiß ich, Chinesen, die das Essen zubereitet haben. Und das fand ich hier bei euch interessant, dass es hier wirklich so geschmeckt hat, wie damals, als ich in Syrien war. Wie geht dir das? Findest du, dass die Esskultur, die arabische Esskultur hier sich so ein bisschen eingedeutscht hat?
Ja, ein bisschen. Bisschen wegen auch so die Zutaten, weil andere Leute, die finden der Zutaten nicht so einfach, weil in Deutschland gibt es andere Zutaten als in Syrien zum Beispiel. Und in Syrien, unsere Zutaten ist ähnlich wie der Türkei. Deswegen vielleicht haben sie das so hier probiert und dann haben sie das ähnliche Geschmack wie in Syrien. Und wir arbeiten eigentlich auch wie in Syrien. Also wir haben gar nicht geändert, unsere Zutaten und alles wird auch, also als wir in Syrien waren, unsere Zutaten sind aus der Türkei. Das beste Pistazien ist aus der Türkei. Und zum Beispiel unser Cashew ist aus Amerika, weil das beste Cashew und die Walnüsse aus Afrika, okay? Das also kommt drauf an, von welchem Gebiet. Und wir haben immer das Kontakt mit dem Firma, die gleiche Firma wie in Syrien, mit denen in Syrien gearbeitet haben. Und für die anderen Leute, zum Beispiel für die Restauranten oder andere, also andere Filiale von Geschäften, weiß ich nicht. Also vielleicht kommt drauf auf die Sorte, weil die finden nicht so die gleichen Zutaten in Syrien oder in Libanon oder in Jordanien. Deswegen gibt es große Unterschied. Mhm. Auch zum Beispiel Fleisch. Vielleicht bei uns in Syrien gibt es anderes Schaf als hier. Mhm. Bei uns, ja, ist richtig anders.
Man muss vielleicht auch wissen, wo man hingeht, oder? Also, bevor ich jetzt hier in der Sonnenallee war, habe ich zum Beispiel überall versucht, guten Hummus zu finden. Und das fand ich sehr schwierig.
Das beste Hummus probierst du zu Hause. Bei einer arabischen Frau, die das so macht. Also, für mich schmeckt mein Mutter Hummus besser als zum Beispiel in einem Restaurant. Mhm. Sehr, weil es ist so Hausarbeit sozusagen. Also es ist so von jemand, der ist richtig, weiß, was soll da drin sein. Okay, aber jetzt im Restaurant, die werden das so nicht so richtig machen, weil die müssen Geld verdienen und die machen das so ein bisschen anders. Die nehmen nicht so das beste Zutaten, um mehr zu gewinnen.
Ja, daran wird es liegen, ja.
Und wenn wir jetzt nochmal explizit auf eure Süßwaren eingehen, wie entwickelt ihr euch weiter? Also probiert ihr auch mal neue Sachen aus? Experimentiert ihr auch mal? Oder sagt ihr, nee, wir bleiben bei unseren traditionellen Rezepten, wenn man so will?
Nein, also wir probieren gerne was Neues. Eigentlich zum Beispiel ich selber und zu meiner Familie, wir haben immer einen Ausflug außerhalb Deutschland. Wir möchten so Europa kennenlernen. Zum Beispiel, ich mag sehr so italienische Essen. Zum Beispiel, so mit Margherita und sowas, Pizza und so, ist richtig so lecker. Das esse ich auch so viel. Andere Sorte zum Beispiel, ich war in Spanien, ich habe so, heißt Chiro. Chiros, und das hat mich richtig sehr gut geschmeckt. Also ich mag und meine Familie, wir mögen was Neues zu probieren. Auch so aus zum Beispiel Döner, wir haben gar keinen Döner so in Syrien. Wir haben was anderes, heißt Shawarma. Aber schmeckt mir auch sehr richtig gut. Okay, und als deutsche Küche auch zum Beispiel. Ich habe das echt gesagt nicht so probiert, weil ich weiß nicht, wo soll ich hingehen? Was ist das beste Ort? Okay.
Und ja, das mir teilweise selber nicht.
Ja, und das wollte ich gerade sagen. Das hast du ja auch dann tatsächlich in Berlin so, dass du hast gar nicht mehr so die traditionellen deutschen Restaurants. Also es gab mal so wirklich, es gibt einen Laden in West-Berlin, Rogatski oder Rogaki. Das ist aber eigentlich eher so ein Feinkost. Geschäft, da kannst du auch essen, da gibt's auch leckere Sachen und teilweise auch spezialisiert auf Fisch. Also die haben eine tolle frische Theke und die sind, wenn man so will, so noch ein Überbleibsel dieser vor allem in dem Fall Westberliner Kultur. Aber du hast gar nicht mehr so die klassischen deutschen Restaurants, die sterben vermeintlich aus. Also ich kann kaum noch welche erkennen oder entdecken.
Also so von meiner Seite. Ich sehe das, weil die Deutschen, die machen sich gar nicht selbstständig. Die suchen nur Arbeit, so eine Stelle, und da arbeite ich mein ganzes Leben. Bei uns in Syrien ist anders. Also man will so selbstständig sein. Okay. Zum Beispiel hier, die werden nur Ausbildung machen oder studieren und dann eine Stelle in einem Firma und das war. Bei uns ist anders. Zum Beispiel ich studiere jetzt Physiotherapie. Ich möchte mein eigenes Praxis haben. Okay? Ich möchte nicht nur im Krankenhäuser arbeiten. Ich habe viel gefragt. Die haben gesagt, nein, arbeitest du im Krankenhaus besser, kannst du mehr verdienen und ist so easy Arbeit sozusagen. Okay, ist easy Arbeit, aber ich möchte mich so selbstständig machen. Eigenes Arbeit ist schwer zu haben und eigenes Praxis ist richtig auch schwer wegen Bürokratie und alles auch. Aber es ist besser für dich. Vielleicht wird richtig gut gelaufen, dann hast du 2 oder 3 Praxis. Müsstest du auch dann nicht arbeiten, dann hast du Angestellte und dann du sitzt im Büro zum Beispiel. Aber das Gedanke ist anders.
Ja. Und während wir hier so erzählen und hören, hören wir im Hintergrund natürlich auch immer die Kasse klingeln und hören, dass das Geschäft einfach floriert. Also es läuft hier. Du siehst auch, also was wir jetzt so beobachten, während wir unseren Podcast hier aufnehmen, ihr habt aus aller Herren Länder vermeintlich Kundschaft, oder? Also auch Deutsche natürlich. Und woher sind so eigentlich sonst eure Kunden?
Eigentlich unsere Kunden, die sind 60% Deutsche und 40% die sind so gemischt. Arabische Leute oder aus Asien und Afrika und so, sind so gemischt von überall. Aber so 60% sind so Deutsche. Und wie gesagt, wir liefern auch zu viel am Tag, so nach Frankreich und andere Länder.
Ja. Multikulti.
Ja, und das Interessante ist ja auch, dass sich die gastronomische Szene in der Stadt so sehr verändert. Durch Zuwanderung, also auch natürlich nicht nur in Berlin. In Berlin ist es besonders extrem, dass du so viele unterschiedliche Sachen essen kannst. Aber es gilt natürlich auch für andere Großstädte.
Ja, das habe ich zum Beispiel, als ich lange Zeit in Leipzig gelebt habe. Also ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen. Und daher kenne ich noch so von ganz früher vielleicht so diese alteingesessenen, nicht nur Berliner Eckkneipen, sondern eben auch so wenige deutsche Restaurants. So mit Roulade und was gibt's denn noch? Theresa, du kennst dich ja bestimmt aus.
Mit deutschem Essen nicht so gut.
Mit Schweinsmagen. Das war jetzt mit Augenzwinkern gemeint.
Wurst.
Kasse. Jedenfalls in Leipzig war das aber damals auch schon vor einigen Jahren zu bemerken, dass du viele Italiener hattest, auch viele Araber, viele Döner.
Okay, aber zum Beispiel Deutschland ist nicht so in die Richtung zu essen. Also Essen und Süßigkeit und sowas, nee, aber zum Beispiel findest du hier in Berlin und Deutschland das Bier, das beste Bier der Welt zum Beispiel, und dann findest du auch hier in Berlin zum Beispiel das Mercedes Audi, das also Maschinensachen, so Maschinenarbeit. Das ist das Beste hier in der Welt, so aus Deutschland, okay?
Ja. Ja, es stimmt schon, du hast die Deutschen haben ihre Vorteile. Und was aber schön ist, was jetzt so mehr und mehr halt nach Deutschland kommt, vor allem aber auch in Berlin traditionell, damals durch die Mauerteilung, viele Türken im Westteil, viele Polen, auch meine Eltern kommen ja auch aus Polen, dass du dann so einen Kulturwandel hast und dass es dann sich so vermischt und eben dieses Multikulti ist und so schön ist. Also da kommen ja dann eben auch neue Esskulturen, beispielsweise die, jetzt haben wir gerade noch Winter, aber wenn dann der Sommer wieder oder Frühling wieder losgeht, sind die Cafés auch draußen voll, wenn man so möchte, also Open Air. Das hätte es ja mit den südländischen Traditionen auch gar nicht so gegeben, oder?
Auf jeden Fall nicht. Und also jeder Land hat seine Richtung, also ihre Richtung. Zum Beispiel italienischen, ja. Die haben eine italienische Küche. Spanien, die haben auch so eine spanische Küche, okay? Also jeder Land hat ihre Richtung, sozusagen, okay? In Deutschland kann man nicht sagen, okay, warum haben wir gar keine Küche, okay? Aber die Deutschen, die haben was anderes auch. Mhm. Also jeder Land hat Vorteile und Nachteile. Muss man nicht nur Nachteile gucken und absolut. Vorteile vergessen.
Ja. Hast du mal das deutsche Weihnachtsgebäck probiert, Lebkuchen und solche Sachen?
Ja, ich habe das schon mal probiert, aber war das vor einem Jahr, also letzte Weihnachten, habe ich das so probiert und hat mir echt so gut geschmeckt. Und also ich mag auch im Weihnachtsmarkt, also es gibt so ein, also Banane mit Schokolade und sowas, das mag ich auch sehr gerne. Das mag ich auch sehr gerne und es gibt das auch Wein,
also Glühwein.
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 Ja. Genau. Gebrannte Mandeln hast du auch probiert?
Auch gebrannte Mandeln. War auch richtig lecker. Also zum Beispiel das hier auch deutsch.
Ja, das ist vermeintlich deutsch. Hatte ich ja neulich auch. Gebrannte Mandeln mit Rum waren die.
Ja, nicht schlecht.
Ja?
Naja, sag du es mir, waren sie gut?
Nee, wir waren super gut, weil war natürlich viel zu teuer. Also ich finde ja auch übertrieben, wie das dann irgendwie, welche Preise da für aufgefahren werden. Du hast ja auch gesagt, Suleiman, euer Essen oder euer Gebäck ist auch eigentlich teuer. Im Vergleich aber zu gebrannten Mandeln ist das natürlich deutlich hochwertiger qualitativ, ne?
Also Mandel, also ein Kilo von Mandel kostet 7 Euro, okay? Oder 6 Euro. Bei uns ein Kilo Pistazien kostet 30 Euro. Deswegen gibt es so einen großen Unterschied. Oder bei uns zum Beispiel Cashew oder Walnuss auch so 20 Euro, 25 Euro kostet ein Kilo. Deswegen gibt es große Unterschied. Also Mandel ist nicht so teuer.
Ja, Mandel ist ja keine teure Zutat und dann kriegst du halt 100 Gramm für 4 Euro. Gebrannte Mandeln, ja, toll. Ja,
ja. Ich finde, du müsstest echt mal was von den Sachen hier probieren, weil ich kenne die schon.
Ich werde das gleich mal machen. Ich werde das gleich mal machen und dann rolle ich nach Hause.
Du musst nicht den ganzen Laden aufessen.
Ich würde es glatt machen.
Ich finde ja, Essen ist auch ein Stück Heimat, ein Stück Zuhause. Ist das für euch auch so?
Ja, für uns auch so, für unsere Kunden auch, weil es gibt so ein paar syrische Leute, die wohnen hier auch seit lange und die haben das so vermisst. Ja, also es gab ein paar Leute bei uns, die haben gesagt, ihr habt unsere Erinnerung wieder so zurückgegeben für uns so mit der Laden, weil die Kunden gar nicht mehr jetzt nach Syrien fahren und wir haben das mitgebracht. Sozusagen, ja.
Theresa, so viel Süßes müssen wir auch erstmal verdauen. Wir sagen auf jeden Fall danke schon mal fürs Zuhören. Diese und andere Feinkostfolgen findet ihr natürlich auch wie immer bei Detektor FM, bei Apple Podcasts bzw. iTunes, auch bei Deezer, Spotify und natürlich in jeder handelsüblichen Podcast-App, wie zum Beispiel Podcast Addict für Android.
Und wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns Freunden und Bekannten empfehlt und uns abonniert. Und wenn ihr Kritik, Anregungen oder Liebesbriefe loswerden wollt, dann gerne an feinkost@detektor.fm.
Wie viele Liebesbriefe hast du schon bekommen über den Feinkost-Podcast?
Ja, noch gar keinen, deswegen sage ich es ja.
Ist vielleicht mal Zeit, oder? Jedenfalls gibt es die nächste Feinkost-Folge dann im Januar 2019. Bis dahin verabschieden wir uns erstmal. Theresa Bäuerlein.
Und, oh Gott, ich vergesse mal wieder, wie der Name ausspricht.
Rob Schimoniak.
Rob Schimoniak, siehst du? Bis zum nächsten Mal. Frohe Weihnachten und lasst es euch schmecken.